Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von den Freitagsreportern.
Mit Mara, Janne, Jonas, Franz, Tom und Sidat.
Für alle, die uns heute das erste Mal zuhören, was sind eigentlich die Freitagsreporter? Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Jungs und Mädels, die Lust haben auf Radio und Podcasts machen.
Mit mir im Studio sitzt Mara. Hallo Mara, wie geht's denn dir?
Hallo Franz, ja, also mir geht's eigentlich voll gut. Zwar sind gerade viele Klassenarbeiten, aber irgendwann habe ich die auch wieder hinter mir.
Ja, bei mir ist es gerade auch so, aber wie war denn eigentlich deine Woche?
Mega, denn ich war auf einem Basketballspiel von Ratio Farm Ulm.
Boah, ich war da auch. Wer ist denn dein Lieblingsspieler von Ratio Farm Ulm?
Du, ich finde, man hat immer nicht so einen richtigen Lieblingsspieler, sondern ich finde, die Mannschaft insgesamt zählt so. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Ich meine, dass Tommy Klepper ist, weil es der einzige ist, von dem ich mir die Namen merken kann.
Du kannst dir nicht die Namen merken?
Nein.
Okay.
Weißt du alle Namen?
Ja.
Dann zähl sie mal alle auf.
Wirklich alle? Auch vom letzten Mal?
Nein, nur alle, die bei der Meisterschaft gespielt haben.
Also die bei der Meisterschaft dabei
ja,
waren.
Ja, genau, die bei der Meisterschaft dabei waren.
Und die jetzt auch immer noch im Team sind.
Ja.
Also nicht diejenigen, wo gegangen sind.
Ja. Du kannst auch aufzählen, wenn du willst, aber musst du nicht.
Ja, also Jallo, Karim Jallo.
Ja, kenne ich.
Tommy Klepeis.
Ja.
Juan Nunez.
Kenne ich nicht.
Okay, blöd. Weil der ist richtig gut. Genau, aber der ist uns trotzdem treu geblieben. Robin Christen.
Ja.
Philipp Herkenhoff.
Ja.
Warte, das muss ich kurz überlegen.
Bleib mal am Mikrofon, bitte.
Jensen, Nico Brezel.
Ah ja, boah, ich kenne noch einen Spieler, aber der spielt nicht bei Ulm.
Ja, und halt paar, die gegangen sind, sind zum Beispiel Jago. Der war richtig toll. Zusammen mit Caboclo vor allem, weil die zwei waren so ein Duo. Dann war es noch Fuchs, Holly.
Soll ich Hintergrundgeräusche machen, damit es dir gut geht?
Alles gut, danke.
Okay.
Ja, und halt noch ein paar mehrere.
Okay, mit wie vielen Jahren warst du bei deinem ersten Spiel?
Du, also früher hatte Papa halt auch mich immer schon mitgenommen zu einem Spiel. Ja, also mit wie vielen Jahren? Wahrscheinlich schon so mit 3 oder 4 Jahren. Zwar hatte ich dann halt Kopfhörer auf, aber ich fand es halt irgendwie schon immer so, ich fand halt einfach die Stimmung toll.
Meine Eltern haben mich, glaube ich, zum ersten Mal mitgenommen, da war ich 6.
Okay.
Und da hatte ich auch so richtig große Kopfhörer auf. Aber halt diese ganz großen, diese Mickey-Maus-Dinger.
Ja, die hatte ich auch.
Und meine Eltern hatten Angst, dass ich irgendwann keinen Bock mehr habe in der Halbzeitpause, weil es mir zu langweilig ist. Aber ich habe es so gefühlt, ich habe durchgeguckt, ich habe mitgefiebert. Nur die ganze Zeit für die falsche Mannschaft. Ja, aber den Fakt ignorieren wir einfach. Und deshalb haben natürlich auch die gewonnen, weil ich für die war. Ja.
Ja, aber tatsächlich, seitdem ich mich vor allem letztes Jahr so richtig interessiere für Basketball, also kaum danach sind die Meister geworden. Also es kann eigentlich kein Zufall sein.
Ja, mein Vater ist jetzt schon Fan seit, glaube ich, 15 Jahren und der ist komplett ausgerastet, als die Meister geworden
sind. Meine auch und ich ebenfalls. So langsam trödeln auch die anderen ins Studio ein. Komm, sagt doch mal alle schön brav Hallo.
Hallo!
Okay, was zur Hölle? Das war ein bisschen zu laut.
Ja, Frage an die anderen. Feiert ihr Basketball auch so?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also, Basketball ist super. Ich bin zwar auch erst Fan, seit die Meister geworden sind, aber ich bin Fan.
Warum ist Basketball eigentlich so toll? Und was fasziniert uns so an diesem Sport?
Na, es verspricht pausenlose Action. Immer geht es rasend schnell. Hin und her. Die Spieler sind super Athleten und können einfach toll mit dem Ball umgehen.
Was ich auch cool finde, es ist zwar ein Mannschaftssport, aber du kannst auch Fortschritte machen, indem du allein trainierst. Wo und wann immer du willst.
Brauchst nur den Korb aufhängen und schon kannst du stundenlang allein trainieren. Und für Fitness braucht man auch kein Team. Das ist schon ein echt mega Vorteil bei diesem Sport.
Worauf wollen wir hinaus?
Darauf, dass wir zwei Meisterschaftscracks hier im Podcast haben.
Philipp Herkenhoff und Robin Christen.
Bevor wir uns gleich mit den beiden unterhalten, sollen wir da nicht ein paar Sachen über die beiden sagen?
Klar, Logo. Also, Robin Christen wurde in Berlin geboren. Er spielt seit seiner Jugend Basketball. Er ist Co-Kapitän der Ratio Farm Ulm-Mannschaft. Robin hatte auch viel Pech mit Verletzungen und aber aufgepasst. Heute darf er sich jetzt deutscher Meister nennen. Seine 3-Punkt-Würfe sind legendär.
Philipp Herkenhoff. Er ist in einem Ort in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen, bei Osnabrück. Schon in seiner Jugend gewann er Meisterschaften. 2014 deutscher U16-Meister und dann noch Vizemeister mit einer Mannschaft aus Quakenbrück. Jung, groß, wurfstark. Deutsches Top-Talent Philipp Herkenhoff unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag in Ulm. So steht es in einer Schlagzeile. Und wie richtig war das? Zeigt er die Meisterschaft.
Leute, ich glaube, es ist Zeit für unsere Gäste. Philipp und Robin, hallo und schön, dass ihr bei uns seid. Willkommen in unserem Podcast-Studio. Gleich mal die erste Frage an Robin. Wie geht es dir? Was macht deine Knieverletzung?
Ja, danke. Freut mich immer, wenn man ein bisschen ein besonderes Setting hat, wo man sich trifft und mal mit Kindern reden kann. Finde ich immer interessant, was euch so interessiert. Und selber geht es mir gut. Ja, die Reha läuft gut. Das Training wird immer intensiver. Und ja, ich hoffe dann, dass ich bald wieder zurück auf dem Spielfeld bin.
Frage an dich, Philipp. Du warst ja auch längere Zeit wegen einer Knieverletzung nicht einsatzfähig. Sind Knieverletzungen typisch im Basketballsport? Und wenn ja, warum?
Natürlich, im Basketball sind so Fußverletzungen, Knieverletzungen schon eher häufiger als andere Verletzungen jetzt vielleicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es normal ist, dass man eine schwere Knieverletzung hat. Vor allem für so große Jungs wie Robin und mich ist es zum Beispiel durch das hohe Gewicht oder durch diese große Größe ist das Knie einfach nicht auf so viel Belastung drauf vorbereitet. Dadurch kann eine Knieverletzung halt einfach schneller passieren, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es normal ist, eine schwere Knieverletzung zu haben.
Frage an euch beide. Wie wichtig ist die Stimmung der Fans während eines Spiels? Wie hilfreich ist das beim Korbwerfen?
Ich fange damit jetzt erstmal an. Wenn der Push kommt von den Fans, ist man auf jeden Fall, hat man wie so eine zweite Luft. Man spürt es, man kann einfach viel mehr und das unterstützt dann natürlich riesig.
Ja, ich glaube, vor allem in Ulm haben wir ganz besondere Fans oder in der Ratio Farm Arena ist die Stimmung unglaublich. Ich glaube, die haben uns dann auch im Spiel 4 in den Finals, haben die uns auch zum Sieg getragen, dass wir nochmal den letzten Push bekommen haben, die letzte Energie, um das Spiel dann zu drehen und so, um deutscher Meister zu werden. Und ja, dieses Gefühl, wenn man auf dem Spielfeld steht und diesen Adrenalinrausch, den man dann bekommt, das kann man gar nicht so beschreiben. Das kann man eigentlich nur, wenn man das wirklich erlebt oder wenn man das fühlt. Aber ich kenne das zum Beispiel auch als Fan. Also als ich früher in die Halle gegangen bin, dann fühlt man das auch. Wenn dann so die ganze Halle mitgeht, man fiebert mit, dann ist das ungefähr so ähnlich. Und ja, das macht unglaublich viel Spaß.
Was glaubt ihr? Wie viel Dezibel herrscht während eines Spiels in der Halle? Und wie verständigt ihr euch bei dieser Lautstärke unter anderem auf dem Feld untereinander?
Ist die Frage auf den Durchschnitt bezogen oder auf die maximale Lautstärke?
Auf die maximale.
Ich hätte jetzt so auf 110 getippt. 110 Dezibel, ich weiß es aber auch nicht genau.
Wir haben gegen Bonn, zum ersten Mal, und die konnten sich dann anhören, quasi wie 113 Dezibel sich so anhören in der Halle. Haben wir selten erlebt.
Ja. Aber jetzt generell, wenn es laut ist und das Reden vielleicht ein bisschen schwierig ist, natürlich, wir müssen trotzdem weiterhin reden und kommunizieren, muss man halt ein bisschen lauter reden. Es funktioniert schon, aber wenn alles nicht funktioniert, gibt es beim Basketball oft auch noch die Möglichkeiten über Zeichensprache, also Systeme anzeigen, ist an sich immer alles ein Zeichen, dass wir da zumindest wissen. Und sonst müssen wir halt im Spiel, wenn mal kurz eine Pause ist, mal irgendwie der Ball im Aus ist, ein Freiwurf geworfen wird, dass wir einmal alle zusammenkommen und einmal kurz besprechen, was gemacht werden soll.
Mit wie vielen Jahren habt ihr beide angefangen, Basketball zu spielen? Und warum ausgerechnet Basketball?
Also ich habe ungefähr so mit 7, 8 Jahren angefangen, Basketball zu spielen. Ich bin damals mit der Family von Berlin nach Licht gezogen, in ein kleines Örtchen in Mittelhessen, Nähe von Gießen. Und da war das einfach so, dass das eine Basketballhochburg war. Erste Liga war in Gießen, die zweite Liga hat in Licht gespielt. Und dann war das einfach so, dass man da am Wochenende hingegangen ist. Meine Freunde haben gespielt, man hat auf dem Freiplatz gespielt. Ein Kumpel von mir hatte einen Korb draußen. Wir hatten eine unglaublich gute Jugendabteilung in Licht. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und wir haben viele Sportarten Spaß gemacht, aber Basketball ja, besonders viel. Und dann bin ich dabei geblieben und bin froh drum.
Ich habe mit 5 angefangen zu spielen im Verein. Bin dazu gekommen, dass meine Mutter hat selber schon Basketball gespielt, aber eher als Hobby. Und hat es mir dann irgendwann vorgeschlagen, dass ich doch einfach mal ausprobieren könnte, selber Basketball zu spielen. Und ja, es hat mir dann schon von Anfang an früh Spaß gemacht und deswegen bin ich auch von da an da geblieben.
Philipp, mit 18 Jahren wurdest du zu einem Basketballcamp New Orleans eingeladen, wo du mit Talenten aus aller Welt trainiert hast. Magst du uns erzählen, wie das für dich war und mit welchen Größen aus der Basketballwelt hast du dort trainiert?
Also ich glaube, der größte Name, mit dem ich da zusammengespielt habe, ist RJ Barrett. Der spielt jetzt in der NBA, ist einer der besten Spieler aus Kanada. Und wenn man sieht, wie unglaublich dieses Camp quasi dominiert hat, sieht man eigentlich, wie hoch die Elite in der NBA ist. Also wie hoch man das anrechnen muss, wie gut diese Jungs sind. Aber an sich habe ich dort einfach viel gelernt. Es waren einige NBA-Spieler vor Ort, von denen man viel lernen konnte. Und es ist auch einfach eine Erfahrung fürs Leben, einfach das alles mitzunehmen, zu sehen, wie sie da trainieren, wie die Facility ist. Aber auch alles drumherum ist einfach sehr, sehr professionell.
Und jetzt noch eine Frage an euch beide. Wer sind eure Vorbilder und eure Idole?
Also für mich war es schon immer Dirk Nowitzki. Natürlich, er hat jetzt mittlerweile aufgehört mit seiner Karriere, aber er ist der auf jeden Fall Deutschlands bester Basketballer, den wir jemals hatten. Und auch von der Persönlichkeit her finde ich ihn einfach als sehr angenehme Person. Ist nicht abgehoben trotz seines Erfolgs. Und ja, den habe ich schon immer gerne verfolgt.
Also bei mir ist es auch Dirk Nowitzki. Ich glaube, das ist so in unserem Jahrgang oder für viele Jungs von uns auf jeden Fall die absolute Legende, die man immer verfolgt hat. Aber bei mir kommt noch jemand anders dazu, und zwar Ty McCoy, der unser Assistant Coach. Kennt ihr den? Der war nämlich damals mein Nachbar in Lich, als ich 7 Jahre alt war. Da hat er nämlich selber in der zweiten Liga Basketball gespielt in Lich, und dann hatte ich einen Basketballkorb draußen und dann kam er manchmal raus und hat mit mir Basketball gespielt, und das war für mich das absolute Highlight und hat mich auch motiviert, weiter Basketball zu spielen. Und auch er war selber als Spieler war unglaublich gut, hatte immer eine Lässigkeit, so auch den Charakter, den er jetzt ausstrahlt, immer so ein bisschen Lächeln auf den Lippen, und das war auf jeden Fall zu Beginn meiner Spielerkarriere oder als Kind, wenn man einfach nur Basketball spielt, war das auf jeden Fall ein Vorbild.
Robin, wie schwer fällt es dir gerade nicht, mitspielen zu können? Wie unterstützt du deine Mannschaft?
Also es tut natürlich unglaublich weh, wenn man nicht das machen kann, was man seine Leidenschaft nennt, was man liebt. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Beruf, und ich fühle mich natürlich auch sehr verbunden mit dem Team. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man nicht spielt, dann wird man ganz schnell vom Mannschaftssportler so ein bisschen zum Einzelsportler, weil man getrennt vom Team trainiert. Dann ist es gar nicht so einfach, so im Team zu bleiben. Und da muss man natürlich so einen Weg finden, dass man immer noch da drin bleibt, aber gleichzeitig natürlich seine Energie darauf verwendet, dass man so schnell wie möglich zurück ist beim Team, weil das ist das Wichtigste, wie man dem Team helfen kann, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Aber gleichzeitig versuche ich natürlich, wenn ich mal beim Spiel bin, also bei den Heimspielen ist man ja immer dabei, bei den Auswärtsspielen reist man dann zum Beispiel gar nicht mit, weil man natürlich dann hier vor Ort bleibt, weil man dann die Reha machen muss, dass man halt wieder schnell fit wird, wie gesagt. Aber dann bei den Heimspielen zum Beispiel, dadurch, dass ich ja schon ein Jahr hier bin, kennt man die ganzen Systeme, man weiß, wie wir spielen wollen taktisch. Ich besitze jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, und da versucht man natürlich so ein bisschen ein paar Tipps zu geben, dass das Team besser performen kann. Aber so richtig losgehen tut es dann erst, wenn man wieder dabei ist. Aber das geht dann eigentlich auch immer relativ schnell, und ich glaube, die Jungs freuen sich dann auch immer oder freuen sich jetzt schon, dass man so ein bisschen mitwirkt. Wird auf jeden Fall viel Spaß machen.
Bei wie vielen Spielen hast du, Robin, schon mitgewirkt? Und warst du schon mal Topscorer?
Meinst du in Ulm oder generell? Das sind schon einige Spiele. Also ich glaube, ich spiele so ein bisschen auf dem professionellen Niveau Pro B, seitdem ich 18 bin. Aber du, hört sich ja so an, als hättest du ein bisschen Recherche betrieben. Kannst du es mir verraten, wie viele Spiele es waren? Weißt du das? Ich würde sagen, fast an die 500 Spiele insgesamt in der BBL. In der BBL habe ich weniger. Also ich spiele ja noch gar nicht so lange BBL, weil ich habe ja lange Jahre in der zweiten Liga gespielt, aber ein bisschen anderen Karrierewege. 150 kommst du, glaube ich. Ich glaube, BBL-Spiele, ja. Hör ich hier gerade so ein bisschen, dass vielleicht 150 sind. Ja, und ich war auch schon Topscorer. Also ich kann auch den Ball durch die Reuse werfen, wenn man mich findet. Und dann ist es auch so, dass ich da eine gewisse Qualität habe, dass man dann auch mal Topscorer ist, ja.
Was war es für ein Gefühl, als ihr die Meisterschaft geholt habt?
Ja, ich glaube, sicherlich eins der besten Gefühle, die ich jemals hatte. Ich glaube auch, anfangs ist es eher so ein bisschen unwirklich, dass man ihn gar nicht realisiert, dass man es geschafft hat oder wie man es geschafft hat. Auf der anderen Seite, zumindest war es bei mir so, dass ich über Wochen so ein bisschen wie so einen eigenen Druck gespürt habe, weil ich einfach gemerkt habe, so jetzt, dieses Jahr könnte dieser Zeitpunkt sein, dass wir es schaffen. Und das war dann so ein bisschen auch wie so eine Erlösung, als wir dann den Titel geholt haben.
Ja, das ist so ein bisschen so wie, wenn ihr an irgendwas besonders dran denkt oder dass euer ganz großer Traum ist, dass sich das irgendwann mal ermöglicht oder dass ihr euch das erfüllen könnt und dann passiert das auf einmal, dann ist es wirklich so und dann fragt man sich, träume ich jetzt, bin ich wach oder ist das doch ein Traum, zwick mich mal schnell, Philipp, und ja, dann realisiert man, ja, das ist wirklich die Realität, wie cool ist das denn, und dann sind das so unglaubliche Glücksgefühle einfach in dem Moment. Also das muss man dann einfach fühlen und das muss man dann auch einfach genießen, wenn man in dem Moment da ist. Und ja, ich habe das auch versucht, einfach dann im Moment zu sein, das komplett zu genießen, weil das Gefühl geht dann leider auch irgendwann wieder weg. Und deswegen, ja, muss man, wenn man was Großes erlebt, einfach drinbleiben und ja, das einfach so schön wie möglich genießen, zu feiern mit den Leuten. Und man hat natürlich auch hier in der Ulmer Stadt gesehen, wie viel Leuten das was bedeutet hat, hier, dass wir sowas geschafft haben für Ulm, ein deutscher Meister zu werden, wie viele Leute mit Herzblut seit Jahrzehnten zu den Spielen gehen. Und ja, das war ein ganz, 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 ganz besonderes Gefühl. Und vielleicht irgendwas, was man auch, also viele Sportler träumen davon, irgendwas sowas zu erreichen und man schafft es nie. Und deswegen kann man das gar nicht hoch genug hängen, dass man sowas geschafft hat.
Hat sich mit dem Erfolg von euch auch im Privaten etwas verändert?
Also besonders hat sich eigentlich nichts verändert. Man ist noch die gleiche Person wie vorher. Man wird vielleicht in der Stadt ein bisschen öfter erkannt noch ein bisschen. Oder man wird vor allen Dingen vom Umfeld, wurde man vor allen Dingen danach oft angesprochen. Oder wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben, von denen ich seit gefühlt 10 Jahren nichts gehört habe und die mir dann Glückwünsche gegeben haben. Und ja, so ein innerliches Gefühl, dass man was Besonderes geschafft hat, das ist vielleicht schon was, wo man dann mit Selbstbewusstsein weiter durchs Leben geht. Aber ansonsten würde ich jetzt von mir behaupten, dass ich immer noch der Gleiche bin. Im Umfeld hat sich nichts geändert und ich trotzdem noch Ehrgeiz besitze, trotzdem noch weitere Erfolge zu feiern.
Da habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich ehrlich sagen.
Schaut ihr in eurer Freizeit gerne Basketball-YouTuber?
Also mir würde jetzt ehrlich gesagt, also ich guck's nicht, mir würde jetzt auch so keiner einfallen, ehrlich gesagt. Ja doch, wobei ich kenne Luis Figge, natürlich, wenn man mal gegen ihn gespielt hat, aber jetzt sonst groß habe ich da nie was verfolgt.
Also ich gucke schon häufiger die Vlogs von Dennis Schröder. Ich finde das eigentlich ein ganz interessanter Einblick, so was in NBA ist und wie er so lebt. Ich glaube, das macht er ganz authentisch. Und ich habe auch ein, zwei andere schon mal gesehen, wie sie ein All-Star-Game zum Beispiel besucht haben. Und mich interessieren dann mehr so die Dinge so abseits vom Basketball, wie das dann so abläuft woanders, wie vielleicht so, wir haben ja hier in Ulm zum Beispiel auch unglaublich gute Trainingsmöglichkeiten. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, wie die Boston Celtics arbeiten zum Beispiel oder die LA Lakers, das ist schon auch immer, finde ich persönlich, einfach interessant. Und ich glaube, da ist YouTube einfach ein super Medium, wo man mal reinschauen kann, wo es nicht nur um Highlights geht, sondern auch das Drumherum sich gut anschauen kann.
Wie oft habt ihr in der Woche Training?
Ja, es kommt drauf an, wie gut gelaunt unser Coach ist. aber wir haben ja einen relativ vollbepackten Spielplan. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir zum Beispiel Mittwoch oder heute spielen wir in Podgorica und dann spielen wir Samstag zu Hause gegen Tübingen, dann sieht es so aus, dass zum Beispiel gestern Montag fahren wir zu unserem Auswärtsspiel in Podgorica in Montenegro. Dann hat man vorher hier oder dann vor Ort eine Trainingseinheit. Dann heute am Spieltag, Dienstag, hat man eine Trainingseinheit am Morgen, wo man taktisch was bespricht, bis dann an seinem Wurf feilt. Dann geht man ins Hotel, macht einen kleinen Mittagsschlaf, dann Spiel. Mittwoch wird dann Reisetag sein, da wird gar nichts passieren. Vielleicht eine kleine, ja, so eine kleine Anschützeinheit maximal. Dann Donnerstag, Freitag Training. Samstag wieder, wenn das Spiel abends ist, morgens eine Einheit. Und dann Sonntag, wenn wir Mittwoch spielen, darauf die Woche ist meistens frei. Kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel Sonntag dann auch wieder so eine Regenerationseinheit machen, wenn wir Dienstag spielen. Also ich würde sagen, so, ja, so richtig freie Tage gibt es selten. Also wenn es mal ein freier Tag ist, dann ist meistens dann trotzdem was mit Regenerationstag oder man ist einen halben Tag unterwegs, wenn man fliegen muss.
Und was macht ihr, wenn ihr mal nicht Basketball spielt?
Also ich gehe dann ganz gerne mit meinem Hund spazieren und meiner Freundin zusammen. An freien Tagen suchen wir uns dann raus, wo wir vielleicht noch nicht waren oder irgendwie einen schönen Ort raussuchen und dann gehen wir da mal hin und gucken uns das an.
Ja, ich habe ja eine 2-jährige Tochter, das heißt, die freie Zeit drumherum ist eigentlich gut durchgeplant oder ich spiel mit viel mit ihr oder man trifft sich mit Freunden. Also da kommt man schon weg vom Basketball. Ist auch wichtig, dass man nicht den ganzen Tag an Basketball denkt, sondern dass man da mal abschalten kann. Und jetzt am Wochenende zum Beispiel war ich mit meiner Frau und meiner Tochter war ich am Großen Alpsee im Allgäu. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Haben wir eine kleine Wanderung gemacht, es war wunderschön und ja, ähnlich wie Philipp, dass man mal rauskommt. Und ich finde, da ist auch Ulm oder der Süden Deutschland mit dem Allgäu, ist das vielleicht nicht für 13-Jährige so interessant wandern, ich weiß es nicht. Aber ich finde das sehr schön und ich finde, da kann man sehr gut abschalten und das macht mir auf jeden Fall viel Spaß.
Wie bereitet man sich am Vortag eines wichtigen Spieles vor? Geht ihr da früh schlafen? Esst ihr da was Besonderes? Und habt ihr Glücksbringer dabei? Und wenn ja, welche?
Also man versucht eigentlich, also ich versuche da immer so einen relativ gleichen Ablauf zu haben. Man hat ja meistens morgens Training und dann hat man so einen gleichen Rhythmus. So, ich versuche eigentlich jeden Tag so ungefähr zur gleichen Zeit schlafen zu gehen, sodass man immer so ungefähr auf seine 8 bis 9 Stunden Schlaf kommt, weil das, glaube ich, das Wichtigste ist, dass man gut geschlafen hat. Ja, ansonsten Ernährung, was Gesundes. Also ich hau mir da jetzt keinen Burger, Pommes und Pizza rein. Das kann mal ein Curry sein mit Reis oder Ofenkartoffeln mit Hähnchen oder so, sowas Gesundes. Und ja, das ist eigentlich so die beste Vorbereitung, was ordentliches Essen, dann zu einer guten Uhrzeit schlafen gehen und dann fühlt man sich eigentlich am nächsten Tag ganz gut. Ich habe, glaube ich, keine Glücksbringer, aber vielleicht da Philipp einen. Hast du einen?
Ja, wie Robin schon gesagt hat, das Wichtigste ist auf jeden Fall Schlaf und Ernährung. Und ich persönlich versuche mich einfach darauf zu fokussieren, dass ich jeden Tag gleich schlafen gehe, dass ich jeden Tag auf meine 8 bis 9 Stunden Schlaf bekomme und das jetzt nicht nur vor dem Spieltag mache. Und genau, vielleicht Ernährung ist da vielleicht nochmal wichtiger für mich, dass ich am Tag vorher halt was Vernünftiges esse, nochmal mehr auf die Ernährung achte als jetzt vielleicht 3-4 Tage vorher, aber ja, also der Hauptfokus sollte da schon immer auf Ernährung und auf genügend Schlaf liegen. Aber auch ich habe keinen Glücksbringer oder sonst etwas für ein Spiel.
Spielt ihr auch Computerspiele?
Habe ich lange Zeit, ja, auch sehr gerne, aber mittlerweile ist es einfach nicht mehr so mein Ding und ich habe jetzt eher andere Dinge gefunden, die mir Spaß bereiten.
Nee, also ich habe auch mal PlayStation gespielt, FIFA 4 gespielt früher, also das war schon so, aber jetzt haben sich einfach, das kostet zu viel Zeit und kostet mich zu viel Energie, dann ist es eher so, dass ich ja, einen guten Film gucke mit meiner Frau abends zusammen oder dass man mal ein richtiges Spiel spielt, zum Beispiel Wizard, Karten spielt, wenn wir unterwegs sind auf Fahrten, und mal auswärts, dann spielen wir gerne Karten zusammen, ja, oder wie gesagt, mit meiner Tochter dann spiele oder mich mit Freunden treffe, sowas, was einem dann gut tut. Oder auch mal ein Buch. Ich lese auch gerne ein Buch oder Zeitung am Tag. Also das ist auch so.
Was für Bücher liest ihr denn in eurer Freizeit?
Also ich versuche eigentlich immer so ungefähr zwei Teile zu lesen. Einerseits was mich wegbeamt in eine andere Welt. Zum Beispiel jetzt habe ich von Ken Follett Die Säulen der Erde gelesen. Das ist so ein bisschen ein Buch aus dem Mittelalter mit der Kirche. Sehr gut geschrieben, sehr interessant. Und dann, da finde ich, kann ich gut abschalten. Und dann ist es meistens noch ein Buch, so ein bisschen, wo ich versuche, ja, einfach meinen Horizont zu erweitern, dass ich persönlich ein Wachstum habe. Und das war zum Beispiel Stillness is the Key. Das war das Buch, was ich zum Beispiel jetzt auch gelesen habe. Und ja, so versuche ich das dann anzugehen.
Thank you.
Habt ihr beide einen besonderen Schuh für das Spiel? Und gibt es Tricks, wie man schneller laufen kann?
Besonderen Schuh? Nee, ist immer schwierig. Ich meine natürlich, wir haben große Füße, da ist es vielleicht auch mal noch schwieriger, einen vernünftigen Schuh zu finden. Letztendlich fokussiere ich mich einfach nur darauf, dass ich einen Schuh finde, der mir zusagt, wo ich mich wohl drin fühle, wo ich keine Blasen laufe. Und dann bleibe ich lange bei dem Schuh und versuche den halt einfach immer wieder zu kaufen, ohne dass ich da jetzt jedes Mal hin und her wechseln muss.
Also mir geht es ähnlich. Ich versuche immer einen Schuh zu haben und den dann mehrmals in der Ausführung zu haben, sodass man nicht jeden Tag den gleichen durchgeschwitzten Schuh hat, sondern dass man da ein bisschen rotiert. Ja, das merkt man meistens schon, wenn man, also ich merke das immer, wenn ich den direkt anziehe, dann weiß ich schon, ja, das könnte ein guter Schuh sein, das könnte kein guter Schuh sein. Und weil es schon echt wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Und schneller laufen, da gibt es auf jeden Fall paar Techniktipps. Vor allen Dingen unser Athletikcoach versucht uns da immer was beizubringen, dass man sich vor allen Dingen darauf konzentriert, wenn man schnell läuft, dann zieht man ja immer die Beine ein bisschen an. Und manche konzentrieren sich immer nur, den Beine sozusagen schnell nach oben zu ziehen. Aber eigentlich musst du, wenn du schneller läufst, dich darauf zu konzentrieren, sozusagen, wenn das Bein oben ist, so schnell wie möglich in den Boden reinzuhauen. Und so läuft man dann ein bisschen schneller. Das ist zum Beispiel ein kleiner Tipp, wie man vielleicht ein bisschen schneller laufen kann. Aber unser Athletiktrainer hat da ganz viele Tipps noch auf Lager. Müssen wir vielleicht den nochmal fragen.
Also mir würde interessieren, wie groß eure Schuhgröße ist.
Also meine ist 49,5. Ich glaube, Philipp hat sogar noch ein bisschen größer, oder?
Ich habe die gleiche Größe.
Also bei uns gibt es auch ein paar Jungs. Ich glaube, so Nico Brezel hat irgendwie 52 oder 53. Wow. Noah glaube ich auch. Also das ist einfach, ich meine, wir sind ja auch alles große Typen. Da kann man nicht auf kleinen Füßen stehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir nicht versuchen müssen, irgendwie in der Ulmer Stadt leider shoppen zu gehen, weil da gibt es immer nur eine Größe bis 46. Das muss dann immer im Online-Shopping sein.
Die Nummern 8 und 14 habt ihr, die immer schon. Nimmt man die Nummern mit, wenn man wechselt?
Ich habe die 14 schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seitdem ich 10 bin oder so, würde ich schätzen. Aber wie ich auf die 14 gekommen bin, das hat jetzt keinen speziellen Grund. Ich war damals, als ich wie gesagt mit 5 angefangen habe, war ich einer der Kleinsten, weil ich mit Abstand der Jüngste war. Da habe ich, wurde es halt bei uns immer so aufgeteilt, die kleinen Nummern waren die für die kleinen Kinder und die größeren Nummern waren für die größeren Kinder. Und da habe ich immer die 7 getragen, weil ich halt einer der Jüngsten und der Kleinsten war. Und dann irgendwann war ich halt einer der Größten und dachte mir, okay, dann nehme ich jetzt einfach das Doppelte von der 7. Aber es hat jetzt keinen besonderen Grund und da bin ich einfach bei der 14 geblieben.
Also ich habe schon ein paar Nummern gehabt in meiner Karriere. In der Jugend war auch die 8 meine Lieblingsnummer, weil die auch die Lieblingsnummer von meinem Papa war. Und dann hatte ich irgendwann mal die 19, als ich 17, 18 war. Die fand ich dann aber irgendwann nicht so cool. Dann habe ich auf die 33 gewechselt, weil die 3 und 3 als Shooter heißt ja, dass man einen Dreier getroffen hat. Und irgendwie fand ich die Zahlenkombi als Schnapszahl auch ganz cool. Und ja, dann bin ich irgendwann wieder zurück zur 8 gewechselt. Und ja, man muss ja auch immer Glück haben, wenn man zum Beispiel einen Verein wechselt. Also wenn wir zum Beispiel, ich bin von Hamburg hier nach Ulm gewechselt und wenn dann jetzt jemand schon die 8 oder 33 gehabt hätte, dann hätte ich mir was Neues einfallen lassen müssen. Dann hätte ich vielleicht mit der 91 gespielt oder so. Also man muss da manchmal auch Glück haben. Und aber für manche ist das schon sehr heilig, dass man mit der Lieblingsnummer spielen kann, weil einem das besonders ja, viel bedeutet.
Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe einmal in einer anderen Nummer gespielt, wo ich da nicht wirklich was gegen machen konnte und da habe ich einen Eigenkorb geworfen. Also seitdem spiele ich immer nur noch mit der 14.
Wie wirft man denn bitte einen Eigenkorb?
Ich war 10 oder 8, 9, 10, irgendwie sowas. Und das passiert in dem Alter öfters mal, also jetzt nicht regelmäßig, aber es kann schon mal passieren, dass dann halt einfach ein Kind in die falsche Richtung läuft und ich weiß noch, dass ich halt einfach den Ball unterm Korb bekommen habe und ich einfach direkt hochgegangen bin. Ohne dass ich da jetzt, ja, keine Ahnung, was ich da in der Situation gedacht habe, aber das war das einzige Spiel, wo ich mit der Nummer 13 gespielt habe und seitdem nie wieder.
Robin, hast du schon mal einen Korb kaputt gemacht?
Ich habe früher meinen eigenen Korb kaputt gemacht oder den Korb in der Schule, weil den konnte man immer so ganz cool auf, also sich auf irgendeine so eine Höhe stellen, wo man ganz spektakuläre Dunks machen konnte oder man hat so ein kleines Trampolin drunter gestellt und dann hat man irgendwie Dunking Contest gespielt, sich dran gehangen und dann ist da mal ein Ring abgebrochen oder so. Aber ich glaube, ein Korb so in einem Spiel oder so, dafür bin ich jetzt nicht bekannt für meine spektakulären Dunks. Das ist mir noch nicht passiert. Aber ich glaube, mittlerweile sind die Korbanlagen, also früher ist das schon öfter noch passiert bei einem Spiel, weil das irgendwie anders verbunden war, vor allen Dingen mit dem Brett. Aber ich glaube, heutzutage schafft das eigentlich fast keiner mehr. Ich weiß nicht, Philipp, hast du es mal geschafft?
Nee, ich habe es auch noch nie geschafft. Also zu Hause hatte ich immer so einen ganz kleinen Mini-Basketballkorb, wo ich dann halt auch irgendwie so drauf geworfen habe oder irgendwie Dunks dran gemacht habe. Natürlich, der ist mir ab und zu mal kaputt gerissen, aber dann habe ich mir einen neuen gekauft. Aber das haben wir wieder kaputt gemacht und so. Aber jetzt einen richtigen Basketballkorb auf dem richtigen Feld habe ich so noch nicht kaputt gemacht, ne.
Philipp, warst du immer schon gut in der Schule, vor allem in Sport?
Wer sagt, dass ich gut in der Schule war? Also ich war, glaube ich, immer überdurchschnittlich gut. Ich war auf jeden Fall so in Bereichen Sport und Mathematik und so sehr gut. Da war ich definitiv wahrscheinlich der Beste in der Klasse. Und so Fächer wie Deutsch, Englisch war ich dann, würde ich sagen, eher der Durchschnitt. Also insgesamt war ich eher so ein bisschen einer der Besseren. Und das hat sich dann durchgezogen. Ich war auf der Realschule, war da einer der Besseren. Dann auf dem Abitur habe ich dann gemacht danach. Da habe ich auch ohne Probleme das Abitur geschafft. Von daher, ja, es lief immer ganz gut.
Also ich war ein bisschen durchschnittlicher Schüler. Also ich habe am Ende auch Abitur gemacht, aber ich bin eigentlich ganz oft nur so hochgesprungen, wie man springen musste. Und ja, mir haben viele Fächer auch nicht so viel Spaß gemacht. Sport hat mir aber besonders viel Spaß gemacht. Also hatte ich eigentlich immer eine 1 oder eine 2, außer es gab Turnen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Da hat man mal die 3 mitgenommen. Ja, ich bin ja relativ groß und dann ist man schlaksig und dann hat man nicht so viel Körperkraft, Kontrolle und das lag mir dann nicht so. Und manchmal, wenn man ja jünger ist, dann fällt einem sowas manchmal noch schwer, vielleicht dann über den eigenen Schatten zu springen. Das ist ja dann auch so eine kleine Entwicklungssache. Aber mir war es immer wichtig, oder meinen Eltern war es auch wichtig, dass man die Schule auf jeden Fall abschließt und dass man, wenn es geht, irgendwie Abitur oder ich meine auch Realschule, ja, dass man das ordentlich zu Ende macht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass man nicht der beste Schüler sein muss, um danach im Leben erfolgreich zu sein, weil manche sind halt vor allen Dingen in der Schule gut, aber man kann auch Qualitäten außerhalb der Schule haben, so wie jetzt zum Beispiel mit dem Radio, wo man dann erfolgreich später sein kann oder mit dem Sport. Also ich glaube, man sollte die Schule schon gut machen, so gut wie man kann, aber man sollte nicht frustriert sein, wenn es halt vielleicht nicht so gut läuft. Man kann nach der Schule immer noch ein Hobby oder seine Leidenschaft finden, wo man dann sehr, sehr gut dran wird.
Was macht euch wütend beim Spielen?
Wütend, ja. Also an sich ist das erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, der mentale Bereich im Basketball. Also es sollte nichts geben, was dich wütend macht im Spiel, weil du einfach immer bereit sein solltest, die nächste Offense oder die nächste Defense zu spielen. Von daher sollte es nichts geben, was dich so wütend macht. Natürlich, wenn man einen offenen Dreier daneben wirft, ist man so, scheiße, den hätte ich mal reinwerfen können. Aber das sollte dann eher so eine Sache von einer Sekunde sein, bis man es wieder ausgeschaltet hat. Und dann sollte man sich wieder auf die nächste Verteidigung konzentrieren. Also viele Basketballer zum Beispiel haben auch einen Mentaltrainer, mit dem sie zusammenarbeiten. Ich habe es auch lange Zeit gemacht. Man entwickelt sich da einfach viel weiter und lernt solche Sachen einfach. Ja, dass es einfach einem ein bisschen egaler ist. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber man muss es sich so ein bisschen mit Leichtigkeit nehmen, dieses Spiel. Wenn man das dann zu ernst nimmt und zu verkrampft wird, dann kann man nicht erfolgreich sein. Und das ist so Sachen, die ich vor allem lernen musste. Und ja, dadurch ist, glaube ich, meine mentale Stärke besser geworden. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich aufrege, wenn ich daneben werf.
Also mich machen, nicht nur auf dem Basketballfeld oder sonst, machen mich eigentlich so Ungerechtigkeiten, machen mich wütend. Und es kann mal eine Schiedsrichterentscheidung sein, wo man nicht zufrieden ist. Oder ein Teamkollege, der das Play falsch gelaufen ist und man ist kurz wütend. Oder der Gegner, der macht gerade, was er will mit einem, und da ist man auch wütend. Also diese Emotion ist, glaube ich, ganz wichtig. Die hat man mal, aber dann ist wichtig so die Reaktion darauf, weil die wütende Emotion, die können auch coole Kräfte freisetzen. Auf einmal hat man mehr Energie, man ist aggressiver und man springt vielleicht noch ein bisschen mehr oder man fokussiert sich ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist dann auch schon ein wichtiger Aspekt, dass man das mal wahrnimmt. Gleichzeitig natürlich, was auch Philipp sagt, dass man natürlich dann nicht komplett verrückt wird und jetzt irgendwie rumschreit und komplett seinen Kopf verliert, weil das ist dann die schlechte Seite der Emotion. Aber wenn man sie, glaube ich, gut nutzt, dann kann das auch ein totaler Energieantreiber sein, dass man, ja, dass man vielleicht das Spiel nochmal dreht oder nochmal, ja, besonders irgendwie schnell sprinten kann.
Wie denkt ihr darüber, dass ein Spieler von einem gegnerischen Team, zum Beispiel, also von der gegnerischen Mannschaft, zum Beispiel TJ Shorts, ausgepfiffen wird? Steckt ein Spieler das einfach so weg?
Also ich glaube, manchmal ist das für Spieler sogar ein, was wir gerade auch geredet haben, so eine extra Energiequelle. Also ich glaube, dass danach, die sind jetzt alle gegen mich. Also ich habe manchmal, ich spiele manchmal auch ganz gerne in Hallen, wo eigentlich alle gegen einen sind. Dann als Team schweißt das einen noch ein bisschen mehr zusammen und man versucht dann noch extra zu gewinnen. Man versucht, dass die Halle wieder leise wird. Und ich glaube, das kann man als Spieler manchmal auch einfach sozusagen umdrehen. Nicht so, oh, alle sind gegen mich, es läuft nicht, sondern so, ah, die sind alle gegen mich, jetzt zeige ich es denen erst recht. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch, wenn man, also jetzt in dem Fall, was du ansprichst, glaube ich, uns auch nochmal mehr motivieren. Das, glaube ich, setzt manchmal die Schiedsrichter vielleicht noch ein bisschen unterbewusst unter Druck, da nochmal besonders hinzugucken. Und ich glaube, dass, ja, das gehört dann auch manchmal dazu, dass man halt, ja, sozusagen die Heimfans oder die Fans auf seiner Seite hat.
Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist als kleines Beispiel, wir haben dieses Jahr schon in Griechenland gespielt und Griechenland ist immer dafür bekannt, dass die Fans sehr laut sind, auch gerne mal gegen einen pfeifen, und unser Team ist dadurch einfach noch mehr zusammengerückt und haben diesen Sieg einfach noch mehr gefeiert quasi im Nachhinein. Das ist einfach, das Ganze ist dann ein bisschen emotionaler und ich glaube einfach eine kleine extra Motivation.
Wen würdet ihr euch als nächsten Neuzugang für Ratiofarm Ulm wünschen?
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich gerade super zufrieden mit unserem Team, aber ich muss sagen, man vermisst natürlich schon ein bisschen die Jungs, so wie letztes Jahr den Jago zum Beispiel, mit dem hatte ich schon unglaublich viel Spaß gemacht zusammenzuspielen. Der hatte immer so eine coole Energie, Lockerheit hat er reingebracht und war ein absoluter Killer am Ende des Spiels. Und ich glaube, ja, was er jetzt auch im Euroleague zeigt, ich glaube generell, er tut jedem Team gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn man nochmal mit ihm zusammenspielt in Ulm.
Was sagt Tommy euch nach einem Spiel, wenn ihr gemeinsam im Kreis steht?
An sich redet er einfach darüber, wie das Spiel lief. So eine kleine Zusammenfassung, wie er das Ganze sieht. Dann gehen wir natürlich als Team auch nochmal in die Umkleide, dann kommt der Trainer rein, sagt auch nochmal was zum Spiel. Also an sich wird da einfach nur so ein bisschen, was gut lief, was schlecht lief, worauf wir uns konzentrieren müssen auf dem nächsten Spiel.
Ja, ich glaube, das ist so manchmal nach dem Spiel einfach, man redet ja als Team auch unglaublich viel während des Spiels oder zwischendrin. Dann gibt es immer mal wieder Führungsspieler oder Captains, so Tommy, oder wenn ich zurück bin, dann sage ich auch öfter mal was und versucht, oder ich glaube der Juan, oder es gibt immer mal unterschiedliche Leute, die was sagen, und das ist manchmal so einfach nochmal so, dass man den Zusammenhalt bestärkt oder dass man sagt, ey, war richtig nice heute, oder manchmal so, ey, das, so kann es nicht weitergehen, da muss man sich jetzt mal zusammenreißen und dann halt auch nochmal immer so ein bisschen in Erinnerung hier, wir gehen jetzt noch zu den Fans, wir klatschen den ab, oder wir geben vor allem euch Kindern noch gerne Autogramme, weil wir selber wissen, als wir klein waren, dass es was ganz Besonderes ist, Autogramme zu haben, und dann versuchen wir uns schon auch, egal wie das Resultat war, ob es gut oder schlecht war, uns immer noch die Zeit trotzdem zu nehmen, ja, vor allen Dingen für die Kinder da zu sein und Fotos, Autogramme zu machen, und das passiert dann meistens in dem Kreis.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Philipp und bei Robin.
Das waren die Freitagsreporter mit unserem Podcast zum Thema Basketball. Was beim nächsten Podcast passieren wird, wissen wir noch nicht.
Außerdem könnt ihr uns regelmäßig bei Radio Free FM auf der 102,6 hören.
Tschüss da draußen.
Tschüss sagen Mara, Tom,
Janne,
Franz,
Jonas
und Siedert.
Von Kids für Kids. Etage, das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.